Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Wir müssen reden. Heute darf ich sehr herzlich Professor Franz Essel begrüßen. Zuerst einige Worte zur Person. Professor Essel ist Professor am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Verbreitung invasiver Arten, Verlust der Artenvielfalt und Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme und Arten. Franz Essel zählt zu den meistzitierten Wissenschaftlern Österreichs. Er ist Mitglied des Österreichischen Biodiversitätsrats und wurde 2022 zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. Herzlich willkommen, Herr Professor Essel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich starte mal gleich los mit dem Begriff Biodiversität. Können Sie uns einmal erklären, was das überhaupt ist?
Ja, es ist ein langer, auch etwas sperriger Begriff. Ich würde ihn aber einfach so übersetzen. Man kann darunter einfach die Vielfalt des Lebens verstehen. Ja? Das heißt, worum geht es dabei? Über viele Jahrmillionen sind sehr viele Arten, sehr viele Lebensräume, sehr viele Ökosysteme entstanden. Und das ist für uns, also für uns Menschen, auch der Rahmen, in dem unsere Gesellschaft sich bewegt, der unsere Nahrungsmittel produziert oder in dem wir unsere Nahrungsmittel produzieren, der uns Schutz vor Naturgefahren gibt, etwa Schutz vor Hochwässern oder vor Lawinen, intakte Wälder oder intakte Auen und der auch gewährleistet, dass zum Beispiel unsere Kulturpflanzen bestäubt werden über Bestäuber. All das wird in diesem Begriff Biodiversität, der sich eben etwas sperrig anhört, zusammengefasst und drückt aus, dass das Leben unglaublich vielfältig, unglaublich divers ist, heute aber eben auch ziemlich gefährdet.
Okay, weil Sie sagen unglaublich divers, ist uns das schon seit längerem bewusst oder seit wann wissen wir genau, wie divers oder wie vielfältig dieses Leben auf der Erde ist?
Also genau wissen wir es auch heute nicht, muss ich gleich dazu sagen. Wir haben eine einigermaßen zutreffende Vorstellung, wie artenreich unser Planet ist. Genau wissen wir es aber nicht. Warum nicht? Erstens sind es wirklich sehr viele Arten, mit denen wir den Planeten teilen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir etwa 400.000 Pflanzenarten am Planeten haben. Aber die wirkliche Artenvielfalt spielt sich eigentlich woanders ab, nämlich bei den Wirbellosen, also vor allem zum Beispiel bei den Insekten. Dort reden wir von Millionen von Arten, mehrere Millionen von Arten, die unseren Planeten bevölkern. Und viele dieser Arten sind auch heute noch unbeschrieben, also selbst der Wissenschaft unbekannt. Vor allem Arten, die in sehr artenreichen Lebensräumen leben und in vergleichsweise schlecht untersuchten. Also ein klassisches Beispiel wären die tropischen Regenwälder. Mhm. In Österreich ist die Situation etwas anders. Hier haben wir tatsächlich einen ganz guten Überblick über die Artenvielfalt, auch wenn jedes Jahr noch einige Arten neu beschrieben werden. Aber im Großen und Ganzen wissen wir, dass wir in Österreich etwa 50.000, 60.000 Arten haben, die bei uns in Österreich vorkommen.
Okay. Bevor wir noch genauer über die Artenvielfalt eingehen, ein Begriff, der jetzt gerade auch im Zusammenhang mit Biodiversität und Auswirkungen des Menschen auf die Planeten Erde fällt, ist das Anthropozän, also das Erdzeitalter, in dem der Mensch der dominante Faktor geworden ist. Ist uns überhaupt bewusst, wie sehr wir die Welt bereits verändert haben?
Also ist tatsächlich so, dass der Mensch, und das ist auch tatsächlich auch in der Geschichte des ganzen Planeten einzigartiger Moment, dass eine Art, Homo sapiens, die prägende Art des Planeten geworden ist. Und zwar wirklich in ganz, ganz vielen Aspekten. So eine Situation hat es noch nie gegeben. Das zeigt natürlich, dass der Mensch eine unglaublich erfolgreiche Art ist. Das sieht man ja auch, wenn man mit offenen Augen durch unsere Landschaft geht. Unsere Landschaft in Österreich, aber mittlerweile eigentlich weltweit, ist zugeschnitten oder darauf abgestimmt auf unsere Bedürfnisse. Große Teile der Erdoberfläche sind umgewandelt worden in Flächen, die unsere Nahrungsmittel produzieren, also Grünland, Äcker und ähnliches, oder wo Menschen leben oder wo andere Grundbedürfnisse unserer Gesellschaft gestillt werden, Freizeit, Abbau von Ressourcen, Metallen und Ähnlichem. Das heißt, wir prägen tatsächlich das Antlitz des Planeten und das ist der Grund, warum wir heute auch vom Anthropozän sprechen. Das verleiht diesem Faktum einen Namen, nämlich wir prägen den Planeten Erde. Und die Folgen sind auch zunehmend spürbar, die daraus abgeleitet werden. Wenn eine Art, Homo sapiens, den Planeten prägt, Heißt das, für viele andere Arten, es bleibt wenig, immer weniger Platz über. Für viele Arten dann irgendwann auch vielleicht zu wenig Platz, in denen sie es überhaupt noch vorkommen können. Das heißt, viele Lebensräume werden zurückgedrängt, vor allem naturnahe, ungestörte Lebensräume. Es bedeutet auch, dass wir einfach einen unglaublich großen Ressourcendurchsatz haben. Einerseits sehr viele Ressourcen für unsere Gesellschaft brauchen, Energie, aber auch alle möglichen Stoffe. Und auf der anderen Seite auch massive Probleme haben, wo tun wir diese Abfallstoffe, die dabei entstehen, hin. Klassisches Beispiel. Der Abfallstoff unserer Energieproduktion in einem großen Ausmaß sind Treibhausgase, die durch die Verbrennung dieser Energieformen entstehen, vor allem von fossilen Energien. Und unsere Endlagerstätte ist die Atmosphäre. Und diese Endlagerstätte nimmt immer mehr dieser Treibhausgase auf. Und das ist die Grundursache für den menschengemachten Klimawandel.
Mhm. Ist dieses Erdzeitalter unumkehrbar?
Ja, Aussagen über die Zukunft sind nicht immer schwierig zu treffen, weil sie auch von Entscheidungen abhängen, die heute noch nicht getroffen sind, die sehr unterschiedlich getroffen werden können und die natürlich die weitere Entwicklung etwa der Einflussnahme des Menschen auf den Planeten Erde massiv beeinflussen werden. Ich würde das so sagen, wenn wir weiter wie bisher einen weitgehend ungezügelten Ressourcenverbrauch und Wachstumspfad beschreiten, dann werden natürlich diese Auswirkungen noch viel gravierender werden. Also da gibt es wissenschaftlich betrachtet überhaupt keinen Zweifel. Das muss man sich auch klar vor Augen halten, sehr gravierenden, sehr negativen Folgen auf unsere Gesellschaft. Klimawandel und Artenverlust vor allem. Wenn wir als Gesellschaft eigentlich die politischen Vereinbarungen, die gibt es ja grundsätzlich, auch tatsächlich so einhalten, wie es beschlossen worden sind. Also das Klimaabkommen von Paris zum Beispiel oder auch globale Artenschutzeinkommen, die beschlossen worden sind, dann sieht die Zukunft natürlich um einiges günstiger aus. Ja, nicht ohne Probleme. Wir sind ein Planet mit sehr vielen Menschen und einem sehr hohen Ressourcenbedarf. Und diese Veränderungen sind tatsächlich grundlegender Art und auch in einem relativ kurzen Zeitraum notwendig zu treffen. Also das ist ungefähr, glaube ich, diese Möglichkeiten, vor denen wir stehen, und vieles davon hängt einfach ab, welche Entscheidungen hier getroffen werden.
Okay. Sie sagen natürlich zu Recht, man kann schwer in die Zukunft vorausblicken, weil es davon abhängt, wie man sich jetzt entscheidet oder welche Entscheidungen jetzt getroffen werden. Wenn man in Gedanken durchspielt, wie rasch würde sich die Erde oder auch die Artenvielfalt erholen, wenn es von heute auf morgen keine Menschen geben würde?
Vor etwa 65 Millionen Jahren hat ein Meteorit die Erde getroffen. Die Folgen sind bekannt. Das war das Ende der Dinosaurier und vieler anderen Arten. Das ist eine Analogie zu dem, was heute passiert. Innerhalb einer sehr kurzer Zeit, nicht durch die Aktivitäten einer Art, aber durch ein kosmisches Ereignis, das die Ökologie des Planeten massiv gestört hat, sind sehr, sehr viele Arten ausgestorben. Und die Frage, wie lange es dauert, bis sich der Planet, also die Ökologie, wiederholt, viele Arten, diese ausgestorbenen Arten ersetzen, lässt sich ungefähr so beantworten. Also wir sprechen hier natürlich von Millionen von Jahren, bis ähnliche Artenvielfalt, wie sie vorher vorhanden war, auch wieder vorhanden, neu entstanden ist. Also durch Evolution der überlebenden Arten haben sich neue Arten wieder gebildet, die Lücken dann aufgefüllt haben. Also wir sprechen ja schon von langen Zeiträumen jedenfalls, das muss man sich schon vor Augen halten, die natürlich auf einer ganz anderen Zeitskala angesiedelt sind als unsere menschlichen Zeitskalen. Für uns Menschen ist die Lebensspanne eines Menschen, 70 Jahre vielleicht schon ein extrem langer Zeitraum, vielleicht die Lebensspanne von Kulturen oder Epochen, da sprechen wir vielleicht von Jahrhunderten, maximal von ein paar Jahrtausenden, Zeiträume, die wir uns noch einigermaßen vorstellen können. Alles, was jenseits ist, ist eigentlich schon sehr abstrakt und theoretisch. Die Zeit Räume der Evolution spielen sich aber eher in Jahrmillionen Zeiträumen ab.
Okay. Nochmal zurück zu dem, was Sie gesagt haben, wenn man sich jetzt ansieht, wie sehr der Mensch die Erde geprägt hat, wenn man mit offenen Augen herumgeht oder herumfährt, sieht man es ja selbst. Gibt es überhaupt noch ganze Regionen, Wälder, Urwälder und so weiter, wo man sich überhaupt noch vorstellen kann, wie es wäre, wenn es keine Menschen gäbe?
Etwa 2/3 der Erdoberfläche, also der, mit Ausnahme der Meere natürlich, sind heute von uns Menschen massiv geprägt. 1/3 etwa sind es nicht. Aber das ist natürlich nicht homogen gleich über den Erdball verteilt, sondern diese Regionen, die heute noch weitgehend unberührt sind, sind entweder sehr kalt, also wir reden hier von den Hochgebirgen oder vor allem auch von den Polarregionen. Ja, dort leben halt sehr wenige Menschen aus nachvollziehbaren Gründen. Oder sie sind sehr trocken, sprich, das sind die Wüsten und Halbwüsten, wo aus auch nachvollziehbaren Gründen einfach sehr wenig Menschen wohnen und damit diese Regionen auch weitgehend unverändert geblieben sind. Oder, und das ist die letzte Kategorie, es sind Regionen, wo auch heute noch Wildnisregionen existieren, etwa in den Tropen, beispielsweise Amazonas oder Kongo, Regenwaldgebiete, das sind wirklich große, nicht völlig unberührte, aber in vielen Teilen noch sehr wenig veränderte Lebensräume. Was aber auch jeder, glaube ich, weiß oder jede weiß, diese Regionen stehen aber heute massiv unter Druck. Ja, da werden Straßen gebaut, da wird Landwirtschaft ausgedehnt, da werden Sojafelder angelegt. Das heißt, es gibt solche Regionen noch, aber abseits der eben sehr unwirtlichen Regionen sind sie einer starken Expansion, vor allem der Landwirtschaft, ausgesetzt. Mhm. In Europa oder in Österreich finden wir solche Regionen nicht in der Dimension wie etwa im Amazonasgebiet, bei uns natürlich in abgelegenen Teilen der Alpen. Also dort gibt es schon auch Regionen, wo der menschliche Einfluss immer noch relativ gering ist.
Okay, okay. Wenn wir uns jetzt mit Tieren beschäftigen als Teil dieser Vielfalt, es fällt auf, dass wir bestaunen Wildtiere im Fernsehen, im Zoo, manchmal vielleicht, wenn man im Wald wandert oder sonst, wer sich es leisten kann, bei einer Safari zum Beispiel. Aber Wildtiere sind ja nur noch ein verschwindend geringer Teil der Tiere weltweit, oder?
Das ist eine sehr gute Frage und ich habe da eine Zahl, die ich wirklich unglaublich prägnant finde, weil sie so stark auf den Punkt bringt, wie stark wir Menschen die globale dominierende Kraft geworden sind. Wenn wir an große Säugetiere denken, denken wir typischerweise an Bilder wie Elefanten, Zebras, Gnuherden in der Serengeti oder ähnliches. Mhm. Aber das ist heute nicht mehr die Realität, nicht mehr die Realität am Planeten Erde. Diese Arten gibt es noch. Aber wenn wir all das Gewicht aller großen Säugetiere, die heute auf dem Planeten leben, zusammenzählen und in drei Kategorien zusammenfassen, gibt sich folgendes Bild. Das Gewicht der Menschheit, 8, irgendwas Milliarden Menschen, und das Gewicht unserer Nutztiere, also vor allem 1 Milliarde Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, zusammengenommen machen etwa 95% des Gesamtgewichts aller heute lebenden großen Säugetiere aus. All die anderen, also alle Wildtiere, Elefanten, Großkatzen, Antilopen, Nashörner und so weiter, also eine lange Liste von Arten, sind die restlichen 5%.
Schreckend.
Es zeigt sehr stark, wie groß oder wie unterschiedlich die Dimensionen hier sind. 1 Milliarde Kühe, 8 Milliarden Menschen, einige Tausend bis einige Zehntausend Tiere dieser anderen Arten typischerweise. Mhm. Einige Tausend Tiger, einige Zehntausend Elefanten. Und das sind mehrere Dimensionen, mehrere Größenordnungen, die die Populationsgrößen hier charakterisieren. Und daher sind das heute nur mehr Inseln, zum Beispiel Nationalparks, wo sich diese Tiere auch in Kontinenten wie in Afrika erhalten können, ähnlich in Europa. Braunbären in Europa gibt es einige Tausend, Menschen in Europa gibt es hunderte Millionen.
Ja. Ist das, und wie hat sich das entwickelt über die letzten, gerade die letzten 20, 30 Jahre zum Beispiel?
Ja, das ist ein Prozess, der tatsächlich auch recht schnell gegangen ist. Mhm. Also das Bevölkerungswachstum der Menschheit vor allem im 20. Jahrhundert war ja enorm. Verbesserte hygienische Bedingungen haben dazu geführt, dass wir von weniger als 2 Milliarden Menschen um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert heute bei über 8 Milliarden Menschen sind, also eine Vervierfachung in etwa 125 Jahren. Mhm. Und das auf der anderen Seite natürlich zur Folge, dass es mit den Wildtierpopulationen im ähnlichen Ausmaß bergab gegangen ist. 8 Milliarden Menschen brauchen viel mehr Nahrungsmittel, vor allem etwa 2 Milliarden reicher Menschen, wir Europäer beispielsweise, haben auch einen sehr hohen Bedarf an allen möglichen Ressourcen. Und das hat ganz massiv dazu beigetragen, dass in wirklich sehr kurzer Zeit sehr viele dieser Wildtiere stark zurückgedrängt worden sind und natürlich auch ihre Lebensräume verändert oder in vielen Fällen zerstört worden sind.
Okay. Und diese Zerstörung der Lebensräume hängt natürlich dann auch, nehme ich an, mit dem Artensterben zusammen.
In vielen Fällen ist die Zerstörung der Lebensräume die Hauptursache des Artensterbens. Mhm. Wenn ich einen Wald rode, beispielsweise einen weitgehend unberührten Urwald, irgendwo in den Tropen, aber auch wenn ich bei uns einen Wald rode oder stark verändere, verschwinden hunderte Arten innerhalb sehr kurzer Zeit. Mhm. Und das ist auch ein Prozess, den ich nicht innerhalb kurzer Zeit rückgängig machen kann. Selbst wenn ich diesen Wald wieder aufforste, neue Bäume setze und dann sich selbst überlasse, dauert es Jahrzehnte. Für manche Arten, die sehr spezielle Lebensraumanforderungen stellen, sogar Jahrhunderte, bis sie solch einen Wald wieder besiedeln können, falls sie dann überhaupt noch vorkommen. Das heißt, in vielen Fällen ist die Zerstörung schnell geschehen. Einen Baum umzuschneiden dauert 10 Minuten, ja, bis der Baum wieder diese Größe hat, dass er mächtig wird, Totholz bietet, Baumhöhlen und so weiter. Das dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte.
Mhm. Gibt es einen Überblick, wenn man ja von sehr, sehr vielen Arten spricht, aber dennoch, welche Arten sind denn besonders gefährdet und weshalb?
Besonders gefährdet sind, oder lange Zeit besonders gefährdet waren Arten, die wir Menschen direkt gejagt oder genutzt haben. Viele dieser eben großen Tierarten, die auch etwa vor Jahrhunderten schon oder auch zum Teil sogar schon vor Jahrtausenden von Jägern und Sammlern für die Nahrung genutzt wurden, sind auch damals schon stark zurückgedrängt worden und haben manchmal nur in abgelegenen Regionen überlebt oder manche dieser Arten wurden auch ausgerottet. Was sich aber in den letzten wenigen Jahrhunderten, aber vor allem auch in den letzten Jahrzehnten massiv verändert hat, ist, dass die Landwirtschaft und die Bevölkerung, die stark gestiegene Bevölkerung, dazu geführt haben, dass sich einerseits Landwirtschaft über den gesamten Planeten ausgedehnt hat. Viele Regionen auf der Erde waren noch vor 200, 300 Jahren praktisch in einem Naturzustand mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte und mit dominierenden, intakten Lebensräumen. Zum Beispiel Amerika, Nord- und Südamerika war dünn besiedelt, in vielen Gegenden noch kaum oder gar keine Landwirtschaft. Auch in den Tropen war landwirtschaftliche Nutzung beschränkt auf wenige Regionen und in großen Teilen waren kaum Veränderungen der Lebensräume vorhanden. Und das hat sich radikal verändert. Und damit hat sich auch die Gefährdung von Arten verändert. Waren es früher eben zum Beispiel Arten, die stark bejagt wurden, sind es heute eigentlich nahezu alle Artengruppen, die einfach durch die Veränderung oder Zerstörung der Lebensräume stark bedroht sind. Mhm. Vor allem Arten, die dann spezielle Lebensraumansprüche stellen, die sich nur langsam vermehren oder Arten, die ein kleines Verbreitungsgebiet haben.
Okay. Jetzt ist Artensterben schon ein Schlagwort, das bekannt ist. Aber mir kommt vor, es fällt dann oft, kommt dann mehr ins Bewusstsein, wenn man zum Beispiel von den Bienen spricht, Bienensterben, Gefährdung der Bienen als Bestäuber für die Landwirtschaft. Bei anderen Tieren hat man den Eindruck, löst es nicht so viel Schrecken aus. Ist das verständlich? Oder warum dürfen uns das Artensterben auch in anderen Bereichen nicht davon sich egal sein?
Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ein Faktor ist sicher, dass natürlich viele Menschen das gar nicht direkt so leicht wahrnehmen, dass dass viele Arten verschwunden sind oder stark zurückgegangen sind. Also jetzt ist gerade Mai 2025, also die Hauptbrutzeit unserer Vogelarten. Und allein in den letzten 25 Jahren, also seit der Jahrtausendwende, sind in Österreich etwa 50% aller Brutvogelpaare in der Kulturlandschaft, das ist die Landschaft, die uns umgibt, verschwunden. Innerhalb 25 Jahren. Das heißt, in einem sehr kurzen Zeitraum ist jedes zweite Brutvogelpaar, jeder zweite Vogel verschwunden. Als Folge intensiver Landwirtschaft, zunehmender Verbauung und so weiter. Viele Menschen werden das trotzdem kaum wahrgenommen haben, weil diese Zahlen sind tatsächliche Beobachtungszahlen, wo Vogelkundler und Vogelkundlerinnen immer auf dieselben Flächen gehen und die Anzahl der Brutvögel erheben. Daher haben wir hier wirklich belastbare Zahlen. Ich glaube, was mittlerweile auch viele Leute wissen, ist, dass es bei den Insekten durchaus ähnlich ist. Da waren einige Studien in den letzten Jahren, die gezeigt haben, es gibt einen massiven Rückgang der Insektenarten. Sicher auch ein Beitrag, um die Vögelarten zurückgehen, weil viele Vogelarten Insekten brauchen. Und wenn die Insekten immer weniger werden, dann wird es auch schwierig für die Vögel. Aber es ist schwierig, das aus eigener Anschauung wahrzunehmen. Einerseits braucht man eine gewisse Artenkenntnis, die man vielleicht gar nicht mehr immer hat. Andererseits ist es zwar ein sehr rascher Prozess, aber für uns Menschen sind 25 Jahre trotzdem lang. Mhm. Wir vergleichen, wenn wir beispielsweise einen Garten haben, nicht wie viele Arten oder wie viele Brutvögel dort vor 25 Jahren gebrütet haben, sondern unsere Erinnerung ist vielleicht die vor einem Jahr, die vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Ich selbst komme von einem Bauernhof in Oberösterreich und ich kann mich gut erinnern, dass die Schwalben, die ja ganz typisch sind für Bauernhöfe, etwa um das Jahr 1990 bei uns noch mit 10 Paaren am Hof gebrütet haben. Heute sind es nur mehr 1 bis 2 Paare. Da kann ich es nun sehr gut festmachen. Aber auch nur deswegen, weil ich damals die Schwalbenpaare gezählt habe, das lasse ich auch gut zählen, die Lehmnester an der Hauswand. Bei vielen anderen Artengruppen ist es auch viel schwieriger, braucht man Spezialisten, man muss die Daten auch gut dokumentieren, um diese Veränderungen auch wirklich gut und anschaulich nachvollziehbar machen zu können.
Das heißt, wenn ich mich jetzt erinnere, wenn ich als Kind in die Schule gegangen bin und habe so und so viele Vögel gesehen oder auch unterschiedliche Vögelarten, ist die Chance sehr groß, dass vielleicht die Hälfte von denen gar nicht mehr gibt. Einfach auch von der Zahl der Arten, als auch von der einzelnen, unter den Arten dann auch, wie viele es jeweils sind, oder?
Ja, es gibt Vogelarten, die sind noch viel stärker zurückgegangen. Vor allem Arten, zum Beispiel das Rebhuhn. Ja. Eine Art, die viele Menschen zumindest im Namen nach kennen. Ja. Auch eine durchaus auffällige Art, die vor einigen Jahrzehnten eigentlich überall in den tieferen Lagen in Österreich ganz häufig war. Ja, wurde auch bejagt, weil es ist einer der jagbaren Vogelarten. Das hat sich weitgehend aufgehört. Erstens gibt es in vielen Revieren gar keine Rebhühner mehr. Mhm. Und in den Revieren, wo es noch Rebhühner gibt, sind die mittlerweile so zurückgegangen, dass eine Bejagung eigentlich sich gar nicht mehr orientiert, beziehungsweise die Art einfach zu gefährdet ist. Andere Arten haben sich besser gehalten. Es gibt natürlich auch Arten, die keine besonders hohen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. Und die tun sich in der Regel natürlich leichter. Also es gibt aber wenige Gewinner oder die wenige Arten, ja, die einigermaßen ihre Bestände halten können. Und dann gibt es einfach viele Arten, die stark oder sehr stark zurückgegangen sind.
Okay. Wenn Sie sagen Rebhühner, das ist ja ein Beispiel, wo man sich, wenn ich mir jetzt nachdenke, ein subjektiver Eindruck, ja, ich bilde mir schon ein, dass ich die letzten Jahre welche gesehen habe, deutlich mehr Fasane zum Beispiel. Und jetzt, wo ich ein bisschen nachdenke, kommt mir vor, das ist ein bisschen ein Ungleichgewicht, weil früher war es, bilde ich mir ein, eher gleich verteilt. Man hat von beiden Arten welche gesehen, wenn man wo spazieren oder wandern gegangen ist. Und jetzt sieht man fast nur mehr Fasane.
An welches Gebiet denken Sie? Wo sind Sie unterwegs?
Niederösterreich, jetzt rund um Wien und Industrieviertel und so weiter. Also ich weiß jetzt nur, wir waren gestern im Schlosspark Laxenburg, da sind uns zweimal Fasanen über den Weg gerannt zum Beispiel.
Ja, ja, der Fasan hält sich gut, aber Das zeigt eben auch, Fasane hat es ursprünglich in Österreich gar nicht gegeben in Europa. Okay. Fasane kommen aus Asien, wurden aber schon vor Jahrhunderten zur Jagd eingeführt. Und das ist auch ein Grund, warum sie heute noch verbreitet sind. Fasane werden ja in großen Mengen, viele Tausende, jedes Jahr gezüchtet und freigelassen. Viele davon werden auch abgeschossen. Aber es ist sozusagen wie eine jährliche Bestandesstützung. Mhm. Und damit werden die Bestandeszahlen von Fasanen ziemlich hoch gehalten. Dahinter steht eben das jagdliche Interesse.
Okay. Was trägt überhaupt die Jagd, speziell in Österreich, zum Artensterben bei?
Ja, also die Jagd ist sicher nicht einer der Hauptursacher des Artenrückgangs. Mhm. Das hängt einfach damit zusammen, dass doch eine nur relativ überschaubare Anzahl von Arten gejagt werden. Jagd hat aber natürlich trotzdem vielfältige Auswirkungen auf eine Landschaft. Also wenn ich zum Beispiel zu hohe Wildbestände habe, beispielsweise etwa von Rehen oder Hirschen, dann kann das dazu führen, dass es einen massiven Verbiss im Wald gibt. Das heißt, im Winter vor allem, wenn die Nahrung knapp ist, werden dann die Knospen der Bäume verbissen. Und das kann dazu führen, dass vor allem Laubbäume zurückgehen, weil Nadelbäume weniger verbissen werden, vor allem die Fichte. Also es gibt sozusagen indirekte Auswirkungen. Die direkten Auswirkungen der Jagd auf die Bestandeszahlen ist in der Regel überschaubar. Es gibt natürlich aber ein paar andere Themen, die schon ein Problem sind. Also manche Jäger sind nicht sehr begeistert von Konkurrenz im Revier. Was ist Konkurrenz? Andere Tiere, Raubvögel oder andere Wolf, Raubtiere, die zum Beispiel ihre Jagdbahn Wildarten auch erlegen. Und dann gibt es immer wieder zum Beispiel Vergiftung, etwa von Kaiseradlern in Ostösterreich oder illegale Abschüsse zum Beispiel von Wölfen oder von anderen Nahrungskonkurrenten. Und das ist schon auch ein Thema. Das ist natürlich eine kleine Minderheit an Jägern, die sich da beteiligt. Aber hier ist es natürlich schon ein Thema, auch was die Artenvielfalt dann betreffen kann.
Okay. Wenn Sie sagen Wölfe, wäre es gut für die Artenvielfalt, ich meine, eindeutig wäre es gut für die Artenvielfalt, wenn es Wölfe geben würde oder mehr Wölfe geben würde in Österreich, aber schafft das ein Land wie Österreich jetzt nicht nur aus Sicht der Biodiversität, sondern auch in Sachen der Landwirtschaft, Akzeptanz in der Gesellschaft und so weiter?
In diesem Podcast war ja schon Kurt Kottreschall zum Gast und da war das sicher ein sehr ausführliches Thema.
Genau, war ein Thema.
Daher mache ich es hier ganz kurz. Ja, die Ausbreitung des Wolfes oder auch mancher anderer durch Bejagung stark zurückgegangen oder auch in Österreich sogar ausgestorbene Arten, Fischotter oder Graureiher oder ähnliche Arten, ist ein Thema, das die Bevölkerung stark emotional berührt und die Bevölkerung in Österreich auch ziemlich stark in zwei Lager teilt, würde ich mal sagen. Ja. Im Befürworter, also Menschen, die sich freuen, dass diese Arten wieder zurückkommen und Menschen, die sich nicht nur nicht freuen, sondern die dem mit Sorge, manchmal vielleicht auch mit Angst, jedenfalls mit Ablehnung gegenüberstehen. Und ich glaube, die Antwort ist nicht ganz einfach. Ja, diese Arten haben aus meiner Sicht tatsächlich auch ein Heimatrecht in Österreich. Vielleicht nicht in jeder Region. Es gibt auch Arten, die natürlich für die Landwirtschaft manchmal Probleme verursachen können, in manchen Regionen. Es ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo man auch als Gesellschaft Verantwortung übernehmen muss und zum Beispiel Schäden abgelten muss, die entstehen können in manchen Fällen. Aber es ist auch ein hoch emotionalisiertes Thema. Die tatsächlichen Auswirkungen sind in der Regel viel geringer als die Ängste, die damit verbunden sind. Aber etwa Wolf ist ja auch ein sehr emotional besetztes Bild. Man braucht ja nur an die Märchen zurückzudenken, ja, welche Rolle der Wolf dort einnimmt. Ja. Und diese Bilder sind auch heute natürlich noch präsent. Die muss man auch durchaus ernst nehmen, das finde ich schon. Aber sich auch einen guten Weg überlegen, wie man sozusagen diese Ängste und auch die realen Auswirkungen verknüpfen kann mit der tatsächlich stattfindenden Ausbreitung und Wiederbesiedlung des Wolfs in Mitteleuropa.
Okay, okay. Wenn wir vom Artensterben noch einmal reden, kommen wir auch auf die roten Listen zu sprechen. Was ist das genau und welche Bedeutung haben solche roten Listen überhaupt?
Ja, rote Listen sind sowas wie das Verzeichnis der Arten, die Richtung Aussterben sich bewegen. Das heißt, die Experten, die die Arten gut kennen, verzeichnen, welche Arten gehen so stark zurück, dass sie möglicherweise bis wahrscheinlich, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden, in den nächsten Jahren oder maximal Jahrzehnten aussterben werden. Das sind rote Listen. Mhm. Ein Warnsignal, also eine Ampel, die man auf rot stellt und die zeigt, okay, für diese Arten braucht es Maßnahmen, die Einrichtung von Schutzgebieten oder von gezielten Artenschutzprojekten, um diesen negativen Trend zu stoppen. Damit sind sie auch sowas wie ein Verzeichnis von Arten, die mit uns Menschen oder ja, mit den Auswirkungen unserer Tätigkeiten ein Problem haben. Und diese roten Listen sind durchaus mittlerweile ziemlich lang. Also in Österreich ist es so, dass für viele Artengruppen etwa jede dritte bis jede vierte Art in diesen roten Listen steht. Das heißt, stark zurückgeht, gefährdet ist. Manche davon sind auch ausgestorben, aber viele sind noch nicht ausgestorben, aber halt auf kleinere Reliktvorkommen zurückgedrängt.
Okay. Wer führt dann solche roten Listen und wer sorgt dafür, dass dann Tiere darauf gesetzt werden oder Arten darauf gesetzt werden?
In Österreich wird die Erstellung der österreichischen roten Listen koordiniert durch das Umweltbundesamt. Mhm. Gemeinsam wird die Erstellung aber, die roten Listen werden erstellt von den Experten und Expertinnen, die diese Artengruppen gut kennen. Das Umweltbundesamt koordiniert diese Tätigkeit und typischerweise werden rote Listen etwa alle 10 Jahre aktualisiert. Das heißt, nach 10 Jahren schaut man, hat sich was verändert für die Einstufung. In manchen Fällen haben sich vielleicht auch Arten wieder erholt. Solche Fälle gibt es ja auch, positive Entwicklungen. In anderen Fällen hat sich vielleicht nichts verändert. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es sozusagen von Einstufung zu Einstufung für eine Art immer schlechter wird. Und dann kommt sie auch in eine immer höhere Einstufungskategorie.
Okay. 10 Jahre scheint ein relativ langer Zeitraum dafür, dass es so rasch voranschreitet, wie Sie vorher erklärt haben.
Ja, aber die Erstellung von roten Listen ist auch ein doch ziemlich erheblicher Aufwand.
Okay.
Und 10 Jahren hat sich da sozusagen als eine sinnvolle Zeitspanne etabliert. Und ich glaube eigentlich auch, dass damit auch die Veränderung in der Gefährdung von Arten eigentlich gut erfasst wird.
Okay, okay. Und bringt es was vor allem auch für Bewusstseinsbildung oder auch umgesetzt zum Beispiel in konkrete politische Maßnahmen dann auch?
Ja, wenn Arten auf roten Listen geführt werden, hat das schon Auswirkungen. Erstens, wenn zum Beispiel größere Projekte umgesetzt werden sollen, meinetwegen ein Kraftwerk soll errichtet werden, eine Straße soll neu gebaut werden oder ähnliche Dinge, dann wird in vielen Fällen vorgeschrieben, ab einer gewissen Größe, man muss die Auswirkungen auf die Natur auch beurteilen. Und beurteilen heißt zum Beispiel, kommen dort Arten der roten Liste vor oder besonders geschützte Arten. Wenn das der Fall ist, dann kann das Auswirkungen auf das Projekt haben. Entweder muss das Projekt modifiziert werden oder es müssen sogenannte Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden. Das heißt, man versucht sozusagen meistens in der Nähe Maßnahmen zu setzen, dass die Arten dort weiter überleben können. Es hat Auswirkungen damit. Und es ist auch ein Instrument, das durchaus viele Menschen kennen. Wenn gefährdete Arten vorkommen in einer Gegend und auf der roten Liste erfasst sind, dann ist das schon etwas, mit dem viele Menschen auch was anfangen können. Sie haben vielleicht keine genaue Vorstellung, was eine rote Liste ist, aber es ist ein Begriff, den doch viele Menschen schon gehört haben.
Ja. Gibt es Beispiele für Tiere, die da jetzt zuletzt drauf gekommen sind, von denen man es vielleicht gar nicht auch erwarten würde?
Ja, eine Art, die auf der roten Liste mittlerweile sich befindet, auch in Europa, ist der Igel. Ja, immer noch einigermaßen verbreitet in Österreich und auch in vielen Teilen Europas, aber doch so stark zurückgehend, dass man ihn mittlerweile auf der roten Liste aufgenommen hat. Nicht in einer der höchst gefährdeten Kategorien, dort ist er natürlich noch nicht, aber doch schon in einem Bereich, wo man sieht, okay, der Rückgang der Vorkommen ist doch ziemlich massiv. Straßenverkehr, intensive Landwirtschaft, alles spielt da eine Rolle.
Okay, okay. Ja, das war mir gar nicht bewusst. Ganz schön schlimm. Wenn wir jetzt reden, Sie beschäftigen sich auch sehr stark mit invasiven Arten und Artenverschleppung, glaube ich, ist der richtige Begriff. Was ist das Schlimme daran, wenn sich Arten, die bisher nicht in Österreich heimisch waren, in einem Land wie Österreich ansiedeln? Oder schlimm ist vielleicht übertrieben, aber was passiert dann?
Ja, also eines der Themen, mit dem ich tatsächlich sehr intensiv und auch schon recht lange beschäftige, sind die sogenannten Neobiota. Das heißt Arten, die es früher in Österreich zum Beispiel gar nie gegeben hat, die aber durch Tätigkeiten von uns Menschen, also vor allem den Aufbau eines globalen Handelsnetzwerkes, das Menschen, Güter, aber auch Arten weltweit transportiert, nach Österreich gekommen sind und ein Teil dieser Arten haben sich dann auch in der freien Natur angesiedelt. Und die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Arten, die bleiben selten, die haben gar keine großen Folgen. Es gibt manche Arten, die werden häufiger, aber in Lebensräumen, die von Menschen sowieso schon stark verändert wurden, die haben in der Regel auch keine starken Folgen. Und dann gibt es aber auch andere Arten, die sich zum Beispiel in naturnahen Lebensräumen stark ausbreiten oder die einheimische Arten dort sehr stark verdrängen können. Oder die sich in der Landwirtschaft, zum Beispiel auf Ackerflächen, stark ausbreiten als Unkräuter. Und all das hat Folgen. Entweder Folgen für die anderen Arten, die dort vorkommen und die dann dort verdrängt werden. Oder, etwa auf landwirtschaftlichen Flächen, Folgen für die Landwirte, weil es kommt zu Ernteausfällen. Und das ist ein Thema, das hat sich auch sehr stark beschleunigt. Die Globalisierung, die wir in der Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist auch eine Globalisierung, die wir in den Artverbreitungen sehen. Tausende Arten wurden weltweit verbreitet und und über kontinentale Grenzen hinweg in neue Gebiete verbracht, innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Und das ist eine der Ursachen für den Rückgang von Arten.
Gibt es da Beispiele dafür aus der Tierwelt, wo man sagt, das ist etwas, was wirklich negative Auswirkungen hat?
Einige Arten, die heute in Österreich wirklich häufig sind, hat vor 20, 25 Jahren, also etwa zur Jahrtausendwende, in Österreich noch nicht gegeben. Ich bringe ein paar Beispiele. Der asiatische Marienkäfer, das ist der Marienkäfer, den Sie typischerweise heute sehen. Mhm. Wenn Ihnen ein Marienkäfer auffällt, dann ist es heute nicht mehr der 7-Punkt. Das ist der Marienkäfer, der auf den Glückskeksen oder auf den Schokoladeprodukten drauf ist, ja, sondern in 90% ist der asiatische Marienkäfer.
Okay.
Der ist größer und hat viele der heimischen Marienkäferarten weitgehend verdrängt. Ist in Österreich aber erst vor 20 Jahren aufgetreten.
Okay.
Oder der Buchsbaumzünsler, für Gärtner natürlich ein Begriff, der den Buchsbaum befällt und wenn man ja keine Gegenmaßnahmen setzt, den Buchsbaum innerhalb kurzer Zeit radikal frisst, sodass er dann auch oft abstirbt. Auch ein Schmetterling, der erst vor etwa 15, 20 Jahren eingeschleppt wurde.
Mhm.
Das heißt, es gibt schon einige an Arten, die innerhalb kurzer Zeit sich stark ausgebreitet haben oder überhaupt erst eingeschleppt worden sind. Andere Arten profitieren auch vom Klimawandel. Das klassische Beispiel wäre hier Ragweed.
Mhm. Ja.
Hat sehr allergenen Pollen und war noch in meiner Jugend eine Rarität. Wenn ich damals im Freiland unterwegs war, um Pflanzenarten zu kartieren, zu erfassen, so habe ich diese Art vielleicht ein- bis zweimal im Jahr gesehen. Heute kann ich das jederzeit in der Wiener Umgebung beispielsweise innerhalb von 2 Stunden haben. Also okay, die Art ist sicher um einen Faktor 20, 30 häufiger geworden, weil sie sehr wärmeliebend ist. In den 90er Jahren war es in den meisten Regionen Österreichs für diese Art eher noch zu kalt. Heute sind in tieferen Lagen für die Art eigentlich ideales Klima.
Okay. Wenn Sie jetzt vom Marienkäfer gesprochen haben, war man auch nicht so bewusst oder hat man halt dann nicht mehr so wahrgenommen. Ist der ursprüngliche Marienkäfer damit ausgestorben oder verdrängt oder gibt es nur mehr sehr selten? Und was sind dann die Folgen für die Artenvielfalt, wenn jetzt eine neue Art, so wie der aus Asien daherkommt sozusagen und dann das Reich des Stärkeren halt für sich in Anspruch nimmt und dann in Österreich die Nummer 1 wird?
Die etwa der 7-Punkt Marienkäfer und auch andere heimische Marienkäferarten, ja, es gibt eine größere Anzahl heimischer Marienkäferarten, die meisten davon sind durch den asiatischen Marienkäfer stark zurückgedrängt worden, aber nicht völlig ausgestorben. Mhm. Also gelegentlich findet man sie schon noch, aber eben sehr stark zurückgedrängt. Und das hat natürlich Auswirkungen, weil doch 10, 15 Marienkäferarten durch eine einzige Marienkäferart verdrängt wurden. Das jetzt genau zu bewerten, ist in vielen Fällen aber schwierig.
Ja.
Auch ein Wissenschaftler kann meistens nicht genau sagen, wenn diese eine Art hier verschwindet, hat es diese und jene Folge. Weil diese Arten sind Teil eines sehr komplexen Gefüges mit anderen Arten und die gemeinsam in einem Lebensraum leben. Was aber klar ist, wenn ich viele Arten, die zurückgehen und wenige Arten, die sich ausbreiten oder besonders häufig werden, so hat das doch in Summe insofern gravierende Auswirkungen, weil das auch Ökosysteme instabiler macht.
Ja.
Wenn ich nur mehr wenige Arten habe, die einen Lebensraum dominieren, dann reagieren diese Lebensräume zum Beispiel bei extremen klimatischen Ereignissen oder bei starkem Nutzungsdruck anfällig und können sich in kurzer Zeit sehr rasch verändern und das kann dann wirklich problematisch werden. Also was ich damit meine, ist beispielsweise Folgendes. Wenn ich in einem Wald nur mehr eine Baumart habe,
ja,
statt vielleicht 5, und diese eine Baumart stirbt mir ab, weil es mal sehr trocken ist oder weil irgendein Schaderreger kommt, beispielsweise Borkenkäfer bei Fichten, dann ist der ganze Waldbestand kaputt. Wenn ich 5 Baumarten habe, dann ist eben nur ein kleiner Teil des Waldbestandes kaputt. Und das ist eben auch für andere Artengruppen ganz ähnlich.
Okay. Kann man das überhaupt verhindern, weil Sie ja sagen, ist eine Folge der Globalisierung und natürlich auch teilweise des Klimawandels, ist ja fast schwierig zu verhindern, dass dann gerade bei Insekten zum Beispiel neue Arten nach Österreich kommen und sich hier heimisch und wohlfühlen.
Ja, teilweise ist es tatsächlich so, dass es natürlich so lang, so wie heute, täglich ein dichtes Netz an Flugzeugen, an Schiffen, Güter von A nach B transportieren und auch auf der Straße, ist dieser Prozess nicht völlig zu beenden. Das ist gar nicht die Frage. Aber es gibt schon Möglichkeiten, vor allem für jene Arten. Es geht auch gar nicht darum, jetzt vielleicht die Ausbreitung aller Arten auf Null zu setzen. Das wäre auch gar nicht das Ziel, sondern von jenen Arten, wo bekannt ist, die haben wirklich gravierende Folgen, weil sie beispielsweise Krankheiten übertragen oder sich massiv vermehren können, etwa auf Ackerflächen oder in naturnahen Lebensräumen, da gezielt Maßnahmen zu setzen und in der frühen Phase einer Einschleppung oder einer Ausbreitung haben auch gute Erfolgschancen. Wenn eine Art mal häufig geworden ist, tja, da ist es im Endeffekt natürlich auch zu spät. Da sind die Maßnahmen wirklich sehr beschränkt. In manchen Fällen kann ich vielleicht in Schutzgebieten dann auch Maßnahmen sinnvoll setzen. Ja. Aber wichtig ist es, hier früh dran zu sein.
Ja. Sie haben auch den Klimawandel erwähnt, wo man natürlich Veränderungen merkt in der Landschaft, bei den Pflanzen, die sich hier wohlfühlen, bei den Tieren. Ich denke jetzt nur zum Beispiel an, persönlich ist man auch von Feigenbäumen, die werden ja in Österreich vor 40, 50 Jahren, das hat man heute, kennt man aus südlichen Mittelmeerländern, inzwischen gibt es das bei uns auch sehr häufig in ganz normalen Gärten. Welche Auswirkungen hat sonst der Klimawandel auf die Artenvielfalt, speziell jetzt auch in Österreich?
Der Klimawandel ist ja eine der Folgen unseres massiven gesellschaftlichen Stoffwechsels, den wir haben. Also sprich massiver Energiedurchsatz, massiver Stoffdurchsatz, im Endeffekt ein sehr hoher Treibhausgasausstoß, vor allem in der Atmosphäre, der den Klimawandel, sprich den, vor allem die steigenden Temperaturen, antreibt. Ja, das ist im Grunde die Physik dahinter, sehr vereinfacht gesagt, aber das ist es im Grunde. Und es ist ein Phänomen, das sich aufbaut. Ja. Das heißt, es dauert, bis das Klima, das hat eine gewisse Trägheit, auf diese sich verändernden, steigenden Konzentrationen an Treibhausgasen, CO2, Methan und so weiter, reagiert. Und diese Temperaturanstiege werden sich aber weiter fortsetzen, solange die Klimapolitik so zaghaft und auch ungenügend ist, wie sie derzeit ist. Am Anfang sind die Folgen noch nicht so gravierend. Das ist ein geringer Anstieg der Temperatur. Das war vielleicht in den 90er Jahren der Fall oder am Anfang dieses Jahrtausends. Heute sehen wir aber schon sehr gravierende Temperaturänderungen. Die letzten wenigen Jahre waren in Österreich schon 2-3 Grad zu warm und jeder, der in den Tieflagen Österreichs wohnt, weiß, wann hat es ein letztes Mal wirklich einigermaßen an Winter gegeben, das einen Namen verdient. Mhm. In Wien war heuer praktisch kein Schnee. Das war eigentlich nicht einmal ein einziger wirklich kalter Tag. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir in 10, 15 Jahren den ersten Winter haben, wo es vielleicht einmal überhaupt keinen Frost mehr in Wien gibt. Das ist durchaus denkbar. Und mit diesem sich gravierend verändernden Temperaturregime werden die Auswirkungen immer massiver und bis irgendwann auch katastrophal. Leichte Veränderungen, damit können viele Arten, viele Ökosysteme umgehen. Gravierende Veränderungen, etwa der Temperatur, übersteigt die Anpassungsfähigkeit. Viele Arten können sich auch nicht ausbreiten. Man braucht nur an Waldarten denken, Bäume, die brauchen nur noch mal 100 Jahre vielleicht, bis sie so groß werden, dass man sie erstens umschneiden und das Holz nutzen kann. Mhm. Sie brauchen wahrscheinlich sogar noch mehr Jahre, bis es wirklich ein alter Wald wird, der vielen Arten einen Lebensraum bietet. Ja, Bäume, Pflanzen generell sind ortsfest. Die können nicht von A nach B wandern. Wenn es ihnen zu heiß und zu trocken wird, wird es entweder dazu führen, dass die Arten direkt absterben, durch die Hitze oder durch die Trockenheit, oder was wir heute bei den Fichten ja sehen massiv, dass Schädlinge so gefördert werden durch die wärmeren Temperaturen, wie der Borkenkäfer, dass sie die Fichten vorher zum Absterben bringen, bevor es das Klima tun würde. Das heißt, Klimapolitik, die verhindert, dass wir einen unkontrollierten Klimawandel haben, ist nicht nur Frage des Schutzes von Arten oder Lebensräumen, sondern im Endeffekt ist es die Grundlage und eine Notwendigkeit für unsere Gesellschaft. Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen und die Risiken, die wir zusteuern, sind ja immens jedenfalls.
Sind Sie dennoch optimistisch, dass man diese Auswirkungen des Klimawandels also das richtig einschätzt und auch die richtigen Maßnahmen ergreift?
Dass man sie richtig einschätzt, ich glaube, die Wissenschaft ist da seit Jahrzehnten eigentlich sehr klar. Ja. Da gibt es überhaupt keine Unsicherheiten, keine nennenswerten. Nein, sonst bin ich nicht optimistisch. Ja, ich glaube, für Optimismus wäre auch vielleicht nicht der richtige Zugang. Aber was ich trotzdem sehe, ist, dass es einfach Möglichkeiten gibt. Es gibt auch einzelne positive Entwicklungen, etwa sehr stark gestiegenen Beitrag an erneuerbare Energie in Österreich innerhalb einer kurzen Zeit, weil politische Maßnahmen auch gesetzt wurden. Mhm. Ja, das passiert halt nicht von selbst. Wenn es diesen Willen gibt, diesen politischen und gesellschaftlichen Willen, und eine Kommunikation dazu, die auch signalisiert, ja, das ist ein Prozess der Veränderung, aber ein Prozess, der notwendig ist, aber auch sinnvoll und auch Chancen bietet für, für uns als Gesellschaft, etwa jeder kann heute Strom produzieren, der das möchte, zu sogar relativ günstigen Bedingungen, dann sehe ich hier auch schon Möglichkeiten. Aber ich glaube, für naiven Optimismus sind die Rahmenbedingungen derzeit nicht die geeigneten.
Ja, okay. Wenn man jetzt nicht nur von den großen Vorgaben, also von der Politik zum Beispiel spricht, sondern auch von dem, was der Einzelne gibt, tun kann, jetzt eben exakt selbst Energie zum Beispiel produzieren, wenn man dazu die Möglichkeiten durchaus auch finanzieller Natur hat. Wie kann man jetzt speziell als Einzelner, als einzelne Person, als Haushalt auch die Biodiversität fördern? Gibt es da Möglichkeiten, in seinem kleinen Rahmen etwas beitragen zu können?
Ja, als einzelne Person hat man natürlich, und man, als Einzelperson und große Entwicklungen, die heute die Welt prägen, etwa der Artenrückgang, Klima und auch andere geopolitischen Veränderungen, spürt man häufig das Gefühl, vielleicht auch einer gewissen Machtlosigkeit oder auch dem Ausgeliefertsein. Ich kann als Einzelperson natürlich nicht alleine solche Entwicklungen gravierend verändern. Aber ich kann einen Beitrag dazu leisten, dass sich diese Dinge verändern. Wie immer wird Veränderung angestoßen durch viele Schritte, die einzelne Menschen, einzelne Institutionen oder Organisationen setzen. Und was ich empfehlen würde, ist, das ist dann ein bisschen auch eine individuelle Frage, sich hier gut zu überlegen, wo ich einen Beitrag setzen möchte und wie ich den auch wirklich realistisch umsetzen kann, was mir auch vielleicht, was mich motiviert, mir auch Freude bereitet. Ja. Also ein klassisches Beispiel, wenn ich einen Garten besitze oder andere Flächen besitze, kann ich mir überlegen, wie ich diese Flächen nutzen möchte. Das liegt auf der Hand. Und damit kann ich einen Beitrag leisten dazu. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich eine eintönige 7-8 Mal im Jahr gemähte Rasenwüste habe oder ob ich einen Garten habe, der vielgestaltig ist, der blüht, der artenreich ist, der auch wenig genutzte Ecken hat. Das ist natürlich auch ein anderes ästhetisches Konzept, aber es ist auch ein Garten, der natürlich viel artenreicher ist. Garten, der viel artenreicher ist. Es macht einen Unterschied, welche Art von Nahrungsmittel ich kaufe. Ist es wirklich nur der Preis, auf den es ankommt? Oder sind 10 oder 20 Cent mehr, meinetwegen für Milch oder für Brot, nicht vielleicht gut investiertes Geld, wenn ich weiß, dieses Brot oder die Grundlagen, das Getreide für das Brot oder die Milch, die wurde auch so produziert, dass sie nicht nur möglichst billig produziert wurde, sondern halt auch Artenvielfalt fördert. Und das kann man heute ja durch den Einkauf auch durchaus mitgestalten als Konsument. Aber neben diesen individuellen Entscheidungen geht es auch nicht um systemische Änderungen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Es liegt in meiner Hand als Wähler, als Bürger oder als Bürgerin zu entscheiden, wofür ich mich einsetze, welche Themen mir wichtig sind, welche Politiker oder Politikerin, Parteien ich wähle, wofür ich mich in meiner Gemeinde engagiere, worüber und wie ich mit Freunden und Bekannten spreche über solche Themen. Und all das trägt dazu bei, wie sich gesellschaftliche Diskurse verändern, worüber in der Gesellschaft geredet wird, wie darüber geredet wird und auch welche Entscheidungen getroffen werden. Da habe ich einen Einfluss, den ich geltend machen kann. Alleine wird er die Welt nicht retten, das ist klar, das muss man sich auch vor Augen halten. Aber ich kann ein Beitrag damit werden, dass ich hier einen Veränderungsprozess, der in der Regel von unten angestoßen wird, auch wirklich realisiert.
Okay. Zum Thema Biodiversität, weil Sie vorher Wien erwähnt haben. Jetzt ist es ja oft so, dass vielleicht auch ein romantischer, wie soll man sagen, eine romantische Fehlsicht, ist es erstaunlich, dass in Städten eigentlich viele Tierarten zum Beispiel auch leben, die man so gar nicht oft am Schirm hat. Ist die Stadt dennoch als Raum für Biodiversität das falsche Umfeld, um das so flapsig ausdrücken zu können?
Ja, das ist eine interessante Frage. Früher war das Bild ja sehr stark so wie eine Dichotomie. Ja. Mhm. Es gibt die Stadt oder es gibt Städte, da leben Menschen und wenig andere Arten. Und es gibt sozusagen das Land, dort befindet sich sowas wie Natur. Ja. Heute ist das Bild vielleicht eine Spur anders geworden oder wird zumindest etwas anders gesehen. Erstens sind Städte nicht für alle Arten, muss man klar sagen. Es gibt viele Arten, die in einer Stadt natürlich sich nicht wohlfühlen, weil sie einfach andere Ansprüche haben. Aber Städte sind ja auch sehr vielgestaltig. Es gibt ja nicht nur die intensiv verbaute Innenstadt und nicht nur den Verteilerkreis in Favoriten, ja, mit einer dreispurigen Autobahn dazwischen, sondern es gibt große Grünanlagen, durchgrünte Außenrandbezirke, Parks, Gewässer und ähnliches, Erholungsflächen, also sehr große Grünflächen. Und vieles davon wird erstens nicht landwirtschaftlich genutzt in der Regel und zweitens auch ist es häufig sehr abwechslungsreich strukturiert. Und manche Arten haben auch gelernt, sich an Städte anzupassen und kommen in solchen Bereichen vor und manchmal sogar häufiger als in ihren ursprünglichen Lebensräumen, etwa in der Kulturlandschaft, also am Land. Ich bringe ein Beispiel. Der Feldhamster, wie der Name sagt, dessen ganz ursprünglicher Lebensraum waren Steppen, offene Graslandschaften Osteuropas. Über Jahrhunderte hat er sich angepasst an die menschengemachten Steppen, an Ackerlandschaften. In den letzten Jahrzehnten hat er sich angepasst an urbane Landschaften. Die größten Vorkommen des Feldhamsters finden man in Österreich heute in Wien.
Okay.
Also wenn Sie Feldhamster sehen wollen in Wien, dann gehen Sie in zum Beispiel auf den Meidlinger Friedhof.
Ja.
Der ist direkt neben der U-Bahn-Station, der Schnellbahnstation Meidling. Ja. Sie sehen sogar die Gräber, wenn Sie auf dem Bahnsteig stehen. Da oben ist eine große Population an Feldhamstern. Und wenn Sie sich da etwas Zeit nehmen, werden Sie die Hamster auch sehen. Sie haben dort heute bessere Möglichkeiten als in intensiv genutzten Agrarlandschaft mit großen Feldern, großen Einsatz von Spritzmitteln und damit wenig Nahrung für die Feldhamster. Auf diesen urbanen Inseln fühlen Sie sich aber wohl.
Kann man das und soll man das fördern, solche Entwicklungen?
Solche Entwicklungen passieren weitgehend autonom und beeinflusst, wahrscheinlich sogar in vielen Fällen unbeeinflussbar von uns Menschen. Die Anpassung des Feldhamsters an urbane Lebensräume wurde weder gefördert noch verhindert. Die ist sozusagen passiert. Es gibt viele solche Beispiele. Die Amsel, ein klassischer Stadtvogel schlechthin, jeder Mensch kennt sie, war vor 150 Jahren noch ein Waldvogel, der nahezu ausschließlich in Wäldern gelebt hat. Dort lebt sie auch heute natürlich noch. Aber sie hat es dann geschafft, sich zuerst an Gärten anzupassen und ist heute innerstädtisch überall zu finden.
Ja. Weil Sie vorhin auch die Felder erwähnt haben, in Bezug auf die Feldhamster. Sie haben es ja auch gesagt, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Welche Rolle spielt die Landwirtschaft jetzt einerseits für die Biodiversität, was ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, und dann natürlich auch für den Klimawandel? Und es werden da auch schon die richtigen Schritte gesetzt, um da positive Auswirkungen zu haben?
Ja, die Landwirtschaft ist insofern einzigartig im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen, weil sie wahnsinnig große Flächen in Anspruch nimmt. Ja, das ist das Charakteristikum der Landwirtschaft, dass etwa in Österreich grob geschätzt etwa 40% der Fläche Österreichs Äcker oder Wiesen sind oder andere landwirtschaftliche Flächen. Und wenn ich die Forstwirtschaft dazu rechne, also dort, wo Wald steht, aber der ist ja bei uns in Österreich in der Regel auch bewirtschaftet, dann ist die Fläche noch deutlich höher. Also das heißt, ein Großteil, der überwiegende Teil Österreichs ist in der einen oder anderen Weise land- und forstwirtschaftlich geprägt. Es ist daher die prägende Landnutzungsform. Und das hat damit natürlich auch massive Auswirkungen auf die Artenvielfalt, weil es einfach sehr große Flächen betrifft. Und die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Viele artenreiche Lebensräume in Österreich, Blumenwiesen zum Beispiel, oder auch reich strukturierte Landschaften mit Hecken und Wiesenböschungen und ähnliches, sind das Ergebnis landwirtschaftlicher Nutzung. Über Jahrhunderte, manchmal sogar Jahrtausende entstanden, eine Nutzung, die auch vergleichsweise extensiv war. Auch nicht sehr ertragreich, muss man auch dazu sagen. Ja. Das hat sich natürlich radikal verändert. Der Einsatz von Dünger, von Spritzmitteln, von landwirtschaftlichen Maschinen in den letzten Jahrzehnten hat das Ertragsniveau vervielfacht. Das, was ein Bauer heute erntet, wäre unvorstellbar gewesen für einen Bauer des 19. Jahrhunderts. Ja. In vielen Fällen ist es das 3- bis 5-fache auf derselben Fläche. Aber das hat natürlich auch einen Preis. Und der Preis ist, dass für viele andere Arten in diesen dann sehr intensiv genutzten Landflächen wenig Platz bleibt oder gar kein Platz mehr bleibt. Und die verschwinden dann oder werden auf kleine Restflächen zurückgedrängt. Und das wird dann aber auch irgendwann ein Problem für die Landwirtschaft. Wenn es sehr wenige Rückzugsräume gibt, gibt es auch keine Rückzugsräume mehr für Bestäuber oder für andere Nützlinge, die dann auch in der Landwirtschaft fehlen. Wenn die Flächen sehr groß und intensiv genutzt werden und abgeerntet sind und es regnet stark, rinnt viel Wasser, wenn es etwas hügelig ist, den Hang hinunter in den nächsten Bach, und wenn es stark regnet, kann das zum Hochwasser beitragen. In Bezug auf Klima hat Landnutzung auch eine massive Auswirkung, denn wenn ich Landwirtschaft sehr intensiv betreibe, verursache ich auch viele Treibhausgase. Durch den Betrieb der landwirtschaftlichen Geräte, der Traktoren, aber auch beispielsweise, indem viel an Kohlenstoff als CO2 oder als Methan freigesetzt wird, also als Treibhausgas freigesetzt wird. Weil sehr viel Kohlenstoff ist als Humus im Boden gespeichert. Wenn ich den Boden intensiv bearbeite, geht dieser Humus verloren, und das bedeutet, er geht in die Luft. Das heißt, auch die Landwirtschaft muss sich gut überlegen, viel mehr als jetzt bislang, wie kann ich Nahrungsmittel in ausreichenden Menge und Qualität produzieren? Wie kann ich dabei gewährleisten, dass ich auch das ökologische Rückgrat, also die Artenvielfalt in einer Landschaft intakt halte? Das braucht die Landwirtschaft, aber das braucht auch unsere Gesellschaft insgesamt. Und wie kann ich das gesamte Ergebnis auch schaffen, ohne gleichzeitig, und ja, wie kann ich dieses Ergebnis auch kombinieren mit einer Landnutzung, die verhindert, dass viele Treibhausgase entstehen.
Okay.
Und diese drei Kriterien müssen im Zentrum einer Landwirtschaftspolitik der Zukunft stehen. Okay. Und bislang ist das noch nicht ausreichend erfolgt.
Ich wollte gerade sagen, ist die Bereitschaft sowohl aus der Landwirtschaft selbst als auch von Politik oder auch von den Konsumentinnen und Konsumenten, die das dann über den Kauf entsprechender Lebensmittel zum Beispiel ja forcieren können oder eben nicht forcieren können, ist es da, die Bereitschaft?
Ich glaube, die Bereitschaft ist definitiv teilweise da. Es hat sich auch einiges verändert. Österreich hat zum Beispiel einen hohen Anteil an biologischer Landwirtschaft, den höchsten aller EU-Länder. Etwa ein Viertel der Landwirte in Österreich arbeiten biologisch, verzichten zum Beispiel auf Spritzmittel. Es gibt auch eine durchaus erhebliche Bereitschaft vieler Landwirte und Landwirtinnen, Äcker extensiver zu bewirtschaften oder auch Blumenwiesen zu erhalten, wenn, und das ist ein entscheidender Punkt, dass der Gesellschaft auch etwas wert ist. Ja. Man kann von Landwirten nicht erwarten, dass sie zum Nulltarif diese Maßnahmen setzen, sondern es braucht auch eine gewisse Anerkennung, auch eine finanzielle Anerkennung, etwa über eine Kaufentscheidung, dass ich sage, ja, diese 10 Cent oder meinetwegen auch diese 50 Cent sind es mir wert. Ich leiste damit einen Beitrag, indem ich zu einer anderen Milchsorte greife oder zu einem anderen, einfach zu einem anderen Produkt greife. Und es muss aber auch der Landwirtschaftspolitik natürlich etwas wert sein. Und das sind manchmal auch Entscheidungen. Auch das Fortführen einer intensiven Landwirtschaft ist teuer. Die Errichtung großer Ställe, sehr großer Ställe, die Errichtung immer größerer, die Konzentration zu immer weniger Landwirten, die von der Landwirtschaft leben können, weil man einfach immer größere Flächen braucht, um als Landwirt heute noch sein Auskommen zu finden, ist auch eine Entwicklung, die weder den Landwirten gut tut, aber auch, ich glaube, nicht unserer Gesellschaft gut tut.
Ja. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie beschäftigen sich mit sehr vielen interessanten, auch sehr wichtigen Themen für die Zukunft von uns allen. Was treibt Sie persönlich an oder was ist so Ihre persönliche Motivation, das auch zum Beispiel vermitteln zu wollen oder darüber zu sprechen, so wie hier jetzt zum Beispiel?
Ja, gute Frage. Habe mir jetzt nicht überlegt, aber meine spontane Antwort wäre, ich halte es einfach für wichtig, für mich selbst zumindest, für meine eigene Motivation, einerseits diese Begeisterung für die Natur weiterzugeben, die mich beschäftigt schon seit langem. Und auch als Wissenschaftler weiß ich doch, glaube ich, ziemlich genau in meinem Bereich, in welche Richtung unsere Gesellschaft sich bewegt. Ja, das wissen auch viele andere Menschen natürlich, aber was ich heute sehe, ist diese doch erhebliche Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Wissen und den ungenügenden politischen oder gesellschaftlichen Aktivitäten, dorthin zu kommen, wo wir wissen, dass wir hinkommen müssen für eine gute Zukunft. Und daher finde ich es wichtig und für mich auch motivierend, hier hoffentlich einen kleinen Beitrag zu leisten und einerseits dieses Wissen zu teilen, diese Begeisterung, die mich beschäftigt, auch vielleicht bei manchen anderen Menschen ein Stück weit zu erwecken und auch einfach die Begeisterung für die Natur weiterzugeben und hoffentlich auch einen Beitrag zu leisten für eine bessere Zukunft.
Sehr gut. In diesem Sinne, danke sehr fürs Kommen und danke für das interessante Gespräch.
Gerne. Danke für die Einladung.
Danke.